Beziehung Israel zu den Palästinensern ist eine Beziehung von Besatzern gegenüber Leuten, die unter Besatzung leben. Und aus diesem Teufelskreis kommen wir nicht raus. Und zwar deswegen, weil erstens die Extremisten auf beiden Seiten gegen eine Friedensregelung sind. Und zweitens, und das ist für mich das Relevante, weil die israelische Regierung oder der israelische Wähler nicht an einer Verständigung mit den Palästinensern glaubt und interessiert ist. Summa summarum, die Leute, die mit Slogans herumskandieren, sollen etwas differenzierter die Lage beobachten. Weiß man mehr Bescheid, kann man konstruktiver sein. Nicht unbedingt für die eine oder für die andere Seite, sondern für die Sache selbst.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich einen sehr besonderen Gast in der Show. Einen Gast, dem ich sehr dankbar bin, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Von Moshe Zimmermann ist die Rede. Moshe Zimmermann ist israelischer Historiker und er hat gerade ein sehr lesenswertes Buch zur Eskalation des Nahostkonflikts nach dem 7. Oktober veröffentlicht. Niemals Frieden, mit Fragezeichen versehen, so heißt der kleine Band und sein Beitrag zur Debatte. Und darin fragt er ausgehend vom Hamas-Massaker und der kriegerischen Eskalation durch Israels rechte Regierung in Gaza, wer die Schuldigen in diesem langen Konflikt sind und wie der Weg für einen neuen Friedensprozess heute aussehen könnte. Mit Moshe Zimmermann spreche ich über die historischen Hintergründe, die Rolle der internationalen Gemeinschaft und was es für eine neue Zwei-Staaten-Lösung bräuchte. Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ihr hört den Dissens-Podcast. Herr Zimmermann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mich hier im Dissens-Podcast besuchen. Danke Ihnen erstmal. Hallo.
Hallo.
Ja, wir sind zusammengekommen, um über die Situation in Israel und Gaza zu sprechen. Herr Zimmermann, Sie haben gerade ein Buch geschrieben, in dem Sie den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober zum Ausgangspunkt nehmen, um eine kritische Bilanz des israelisch-palästinensischen Konflikts zu ziehen. Und Ihr Blick zurück, der zeigt auf, was bei allem Pessimismus auch für Optionen für ein künftiges Miteinander da sind. Bevor wir auf die lange Vorgeschichte, die Sie in Ihrem Buch thematisieren, ja, bevor wir darauf schauen, hätte ich zum Eingang mal erstmal eine Frage, wie Sie selbst den 7. Oktober erlebt haben und wie Sie auch jetzt dann die Eskalation der Netanyahu-Regierung in Gaza seitdem erleben. Eine Regierung, die Sie in Ihrem Buch selbst als eine der größten oder wenn nicht die größte Gefahr für Israel selbst, also für das Land selbst und auch für den Frieden in der Region bezeichnen. Also wie haben Sie den 7. Oktober erlebt, den Sie als Katastrophe und Zäsur natürlich auch bezeichnen in Ihrem Buch und dann die Reaktion, die gewaltvolle jetzt in Gaza?
Okay, am 7. Oktober hat mich die Sirene aufgeweckt um 6.30 Uhr in der Früh. Es ist ein Samstag, es ist ein Feiertag, Simchat Torah. Da plant man etwas später aufzustehen. War eine Überraschung. Ich war darauf eingestellt, an diesem Tag nach Jerusalem zu fahren, um meinen Bruder zu besuchen. Und es war mir schon eine halbe Stunde nach der Sirene klar, dass die Reise nach Jerusalem nicht stattfinden kann, dass etwas besonders Schreckliches passiert ist. Nicht nur, dass wir in Tel Aviv unter Beschuss gekommen wurden, das haben wir schon auch früher mal erlebt, sondern das ganze Land jetzt in Gefahr steht, von Raketen getroffen zu werden und dass dort um Gaza herum etwas passiert, was präzedenzlos ist. Da meine Frau an der Grenze zu Gaza arbeitet, es war zwar nicht an diesem Tag, weiß sie genau Bescheid, worum es geht. Die ist immer sofort informiert über eine App. Da war es uns klar, schon in der Frühe am 7. Oktober, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen. Das zum Thema 7. Oktober. Und das, was nachher gekommen ist, man ist ein Israeli. Man denkt nicht, dass jetzt ein Krieg beginnt, der ein Jahr dauert oder mehr, weil man davon ausgeht, dass in früheren Fällen es ausreichte, eine Woche, zwei Wochen, vielleicht 3 Wochen, gegen Hamas oder gegen Gaza zu kämpfen, um eine Episode zu Ende zu bringen. Und was wir erleben tagtäglich, ist nicht nur die Katastrophe vom 7. Oktober, sondern auch die Katastrophe, die seitdem sich entfalten hat. Das heißt, wir befinden uns in einem sinnlosen Krieg, der zieht sich in die Länge, weil die israelische Regierung nicht den Ausweg findet, beziehungsweise den Ausweg nicht sucht.
Ja, danke für die einleitenden Worte. Wir wollen auch nachher noch einen Blick auf die gegenwärtige Situation, vor allem auch in Israel schauen. Da gibt es ja auch eine, so wie ich es beobachte, eine wachsende Kriegsmüdigkeit und auch eine kleine, aber erstarkende Antikriegsbewegung. Genau, und der Krieg, das sagten Sie ja schon, der dauert schon so lange an, 9 Monate mittlerweile. Was da die Aussichten sind, da wollen wir nachher noch kurz drüber sprechen. Aber vielleicht mal einen Blick mittelfristig und langfristig in die Zukunft. Ihr Buch trägt den Untertitel Israel am Scheideweg. Ja, das impliziert ja so ein bisschen, dass es besser, aber auch noch schlimmer werden kann. Welche Szenarien sehen Sie da persönlich für Israel und Palästina in den kommenden Jahren?
Schlimmer kann es immer werden. Das war früher so, ist heute so. Schlimmer kann es immer werden. Wir haben einen Krieg, einen Zwei-Fronten-Krieg. Dieser Krieg kann sich intensivieren. Es kann zu einem Dreifrontenkrieg werden, wenn Iran eingreift. Wir haben indirekt noch eine 4. Front, die auch sich verschärfen könnte. Das heißt, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, um eine noch schwierigere Lage zu erleben oder einzuleiten. Das ist eine klare Sache. Die Frage ist, inwieweit Israel überhaupt in der Lage ist, über das Schicksal oder über die Zukunft zu entscheiden. Je länger der Krieg, desto weniger ist Israel in diesem Sinne autonom. Aber es ist klar, auf dem Scheidenweg sind wir, weil eben Israel zwischen Alternativen entscheiden kann, entscheiden konnte. Es kann besser werden, wenn wir mit den Palästinensern zu einem Abkommen oder zu einer Regelung kommen. Eine klare Sache. Und um eine Regelung, eine Abmachung, ein Abkommen zu haben, muss Israel ihre Politik grundsätzlich ändern. Ändern wir diese Politik in diese Richtung, da kann man vielleicht etwas optimistischer werden. Das meine ich also mit diesem Untertitel Israel auf dem Scheideweg. Es kann viel schlimmer werden. Und es kann auch besser werden. Die Chancen stehen eher auf schlimmer als auf umgekehrt.
Genau, vielleicht können wir nachher auch nochmal auf die aktuelle innenpolitische Lage dann auch schauen, die ja eng damit verknüpft ist, wie auch Israel außenpolitisch agiert mit der rechtsextremen Regierung. Sie thematisieren das auch in Ihrem Buch, diese antidemokratische Justizreform 2023 vor dem Krieg. Und dagegen könnte sich ja auch wieder Widerstand regen und die rechtsextreme Regierung dann auch vor Probleme stellen und vielleicht für innenpolitisch dann auch den Weg öffnen für eine Alternative, auch wenn na aller Grund zu Pessimismus angebracht ist. Aber lassen Sie uns mal auf Ihr Buch schauen, Herr Zimmermann. Niemals Frieden, Fragezeichen, heißt es. Und da schauen Sie zurück bis an den Anfang des Staates Israel in der zionistischen Bewegung. Ja, spannen den Bogen, als Historiker jetzt auch nicht ungewöhnlich, spannen den Bogen von den Anfängen bis zum 7. Oktober und beginnen damit eben einen Blick auf den Zionismus im 19. Jahrhundert, der ja als Antwort auf den Antisemitismus in Europa, der später dann in der Shoah seine Zuspitzung fand, gedacht war und der eben eine sichere Heimstätte für verfolgte Jüdinnen und Juden in Europa, in Palästina suchen wollte und das dann auch tat. Und dann spannen sie den Bogen weiter hin zu, wie sich der Zionismus dann vor allem in den letzten Jahrzehnten hinentwickelt hat zu einer völkisch-nationalistischen Variante des Zionismus, die heute ja mit der israelischen Regierung unter Netanyahu da dominant ist, diese Art von Zionismus. Und dann eben hin zum 7. Oktober, einem antisemitischen Pogrom im Kernland Israels, der natürlich das Selbstverständnis des Zionismus und des Landes zutiefst erschüttert hat. Vielleicht können Sie einmal noch für unsere ZuhörerInnen einordnen und sagen, warum dieser große Frame, ja, um die aktuellen Ereignisse oder diese Zäsur, diese Katastrophe 7. Oktober und die Katastrophe, die sich dann jetzt entsponnen hat, einzuordnen Und vielleicht können Sie in einem zweiten Schritt dann mal an den Anfang gehen und das auch mal ein bisschen erläutern. Wo hat die zionistische Vision ihre Wurzeln?
Historiker betreiben Ursachenforschung. Eine eindeutige Sache. Wenn wir die Ursachen, die Quellen, die Ursprünge nicht kennen, können wir eine Gegenwart nicht verstehen und nicht erklären. Deswegen muss ich auch auf die Quellen und auf die Ursprünge des Zionismus schauen, um zu verstehen, was hier eigentlich schiefgelaufen ist. Meine Ausgangsposition ist, am 7. Oktober hat der Zionismus versagt. Der Zionismus war eine Idee, die ist schon mehr als 100 Jahre alt, die besagte, für Juden gibt es nur eine optimale Lösung oder für die sogenannte Judenfrage, und das ist das Leben im eigenen Land, auf dem eigenen Territorium, im eigenen Staat. So sind Juden gesichert. In der Diaspora sind Juden immer gefährdet, diskriminiert. Das erzählt uns die Geschichte der jüdischen Diaspora seit etwa 2000 Jahren. Okay, da versucht man, diese Idee zu verwirklichen. Und man schafft außerhalb Europa, nicht in der Reichweite des europäischen Antisemitismus, einen Staat namens Israel. Und dieser Staat Israel ist eigentlich verpflichtet, vor allem die Sicherheit der Juden, die dorthin kommen, zu garantieren. Ganz bestimmt mehr zu garantieren als jede andere Regierung irgendwo in der Welt. Und siehe, wir befinden uns etwa 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Krieges. Also 80 Jahre nach der Shoah, nach dem Holocaust, nach der größten Katastrophe in der jüdischen Geschichte. Und die größte Katastrophe seit der Shoah geschieht nicht in Europa, nicht in Amerika, nicht auf dem Mond, sondern in Israel. In Israel, nicht in den besetzten Gebieten von Israel, sondern im Kernland Israel. Das heißt, das Versprechen des Zionismus, der zionistischen Idee, hier das Leben der Juden am ehesten, am besten zu garantieren, dieses Versprechen hat man nicht eingehalten. Und da muss man sehen, was hier schiefgelaufen ist. Weshalb? Der Zionismus hat dafür gesorgt, dass Juden nach Palästina auswandern, hat dafür gesorgt, dass die Juden in Palästina Fuß fassen konnten, hat dafür gesorgt, dass auch ein Staat entstehen konnte im Jahr 1948. Der Zionismus hat dafür gesorgt, dass das Land Israel eine Anziehungskraft erhalten hat für Juden aus aller Welt. Im Jahr 48 gab es 500.000 Juden in Israel, beziehungsweise in Palästina. Im Jahr 2023, als die Katastrophe geschah, gab es etwa 8 Millionen. Das heißt, es sah so aus, als ob alles funktioniert. Und trotzdem konnte es passieren, dass Juden in Israel und nicht nur Juden, auch andere Bewohner des Staates Israels, Opfer eines Pogroms wurden, ein Pogrom, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr geschehen. Das ist eigentlich die historische Dimension, in der ich mich bewege. Und die Frage, die akut ist, ist selbstverständlich, wo machte der Zionismus oder wo machten die Zionisten, die das Land regiert haben, den Fehler? Und den Fehler finde ich nicht erst am 7. Oktober 23. Das ist eine Entwicklung, die dorthin geführt hat. Und diese Entwicklung kann man sehr klar zusammenfassen. Der Staat Israel hat es nicht geschafft, mit den Nachbarn, vor allem mit den Palästinensern, einen Frieden zu schaffen. Der Staat Israel hat es geschafft, mit Ägypten im Jahr 79 einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. 15 Jahre später auch mit Jordanien. Im Jahr 1993 sogar ein Abkommen mit den Palästinensern oder mit der Vertretung der Palästinenser. Aber seit 30 Jahren geht es bergab. die Beziehung Israel zu den Palästinensern ist eine Beziehung von Besatzern gegenüber Leute, die unter Besatzung leben. Und aus diesem Teufelskreis kommen wir nicht raus. Und zwar deswegen, weil erstens die Extremisten auf beiden Seiten gegen eine Friedensregelung sind. Und zweitens, und das ist für mich das Relevante, weil die israelische Regierung oder der israelische Wähler nicht an einer Verständigung mit den Palästinensern glaubt und interessiert ist. Man glaubt nicht daran, weil man dazu erzogen ist, die Palästinenser als No-Partner zu betrachten. Und wenn die keine Partner sind, dann hat man keine Möglichkeit, aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Und wenn es keine Friedensgespräche gibt, sind eben die Extremisten am Ruder. Auf der israelischen Seite ist es die israelische Regierung, die wir heute haben, eine extremistische Regierung, die nur sich für die Siedlungen interessiert. Und auf der palästinensischen Seite sind es die Hamas-Leute in Gaza, die jetzt über die Politik bestimmen können, mehr als jede andere Vertretung der Palästinenser. Und wenn Extremisten eigentlich die Hauptrolle spielen, ist eine Explosion quasi vorprogrammiert. So erkläre ich das. Das ist die Sicht des Historikers, der sich mit der Geschichte des Zionismus auskennt. Und so habe ich das auch in meinem Buch präsentiert. Hm.
Können wir einmal, Herr Zimmermann, darauf schauen, wie sich in Israel diese bestimmte Variante des Zionismus, eine ultra-religiöse und nationalistische, wie sie jetzt in der Regierung vertreten ist, wie die so dominant geworden ist? Weil Sie gehen ja in Ihrem Buch an die Anfänge der zionistischen Bewegung und da waren eher säkulare bis hin zu liberalen und auch sozialistischen Varianten des Zionismus. Der Zionismus ist ja nicht ein homogenes Gebilde, sondern hat verschiedene Varianten, die auch heute innenpolitisch ja auch zu Konflikten führen. Aber die war dominant und da beschreiben Sie in Ihrem Buch auch, dass die Ausgangsidee vom Zionismus eine war, die den Spagat zwischen einer sicheren Heimstätte für Jüdinnen und Juden und aber auch der Selbstbestimmung der Araber und Palästinenser, der Heimischen dort, die das schaffen wollte. Können wir vielleicht auch noch gleich darauf eingehen, inwiefern das denn möglich gewesen wäre, dieser Konflikt nicht vorprogrammiert war, weil von der palästinensischen Seite wird ja oft auf die Nakba zum Beispiel verwiesen. Aber vielleicht sparen wir uns den Punkt kurz für später auf. Vielleicht können Sie erst einmal beschreiben, wie der Zionismus, von dem Sie auch ein Anhänger sind, wie Sie sagen, wie diese zionistische Idee in den letzten, gerade in den letzten Jahrzehnten, Sie haben davon gesprochen, dass seit 30 Jahren es bergab geht, wie der Zionismus eben da von Rechten und Ultrareligiösen gekapert wurde. Und das spiegelt sich ja heute in der israelischen Regierung wieder. Die Rechte, sie wird als rechteste Regierung in der Geschichte Israels bezeichnet. Das ist eine Regierung, die die Demokratie in Israel unterminieren möchte, ja, diese Justizreform. Und Sie schreiben in Ihrem Buch eine Regierung, die eine nationalistisch-völkische Theokratie nur für Juden errichten möchte. Und nebenbei spielt auch noch die Ideologie von ganz Israel, wie Sie das nennen, eine Rolle. Und das spiegelt sich ja auch in den Siedlungsbestrebungen wieder, ne? Also radikale Siedler, die im Westjordanland, im besetzten Westjordanland, in den letzten Jahrzehnten auch durch Unterstützung der Regierung sprunghaft angestiegen sind. Nach dem Oslo-Friedensabkommen waren es nur wenige Tausend, heute sind es 700.000 SiedlerInnen im Westjordanland. Auch im Zuge des Gaza-Krieges waren da schon so Ideen von der ganz rechten Seite in der Regierung oder von Siedlern, jetzt auch wieder den Gazastreifen zu besiedeln. Da hatte man sich ja zurückgezogen 2005. Also beschreiben Sie vielleicht einmal, wie sich der Zionismus da hin zu so einer nationalistischen, ultrareligiösen Variante in den letzten Jahren entwickelt hat, was da vielleicht auch wichtige Wendepunkte waren, die wir in den Blick nehmen müssen, um dann vielleicht auch eine klare Sicht darauf zu haben, auf die israelische Regierung heute, auf den Konflikt heute und wie es nach vorne gehen kann.
Okay, Sie haben richtig, also die Elemente aufgezählt, die für diese Entwicklung relevant sind. Man muss selbstverständlich hier Bescheid wissen. Viele Zuhörer, viele Leute, die an dieser Diskussion teilnehmen, blockieren schon von Anfang an ab und sagen, Zionismus ist eine koloniale Bewegung, eine europäische Bewegung, typisch für den europäischen Kolonialismus und damit ist die Sache gelaufen. Ich bin Historiker und mir ist die Geschichte des Zionismus gut bekannt. Da muss man selbstverständlich hier etwas differenzierter die Sache analysieren. Also der Zionismus war ein Versuch, Juden als Nation zu verstehen und für die jüdische Nation das Recht auf Selbstbestimmung zu erlangen. Es geht um die nationale Selbstbestimmung der Juden. Das war die Idee. Das heißt, von Beginn an ist es eine Art von Befreiungsbewegung. Man steht in Europa unter Druck, man ist diskriminiert, es gibt den Antisemitismus, die Freiheit ist eingeschränkt und man versucht, aus dieser Enge hinauszukommen, herauszukommen, indem man erstens die Juden als Nation definiert und nicht nur als eine religiöse Gemeinschaft. Und zweitens, dass man für die jüdische Nation das Recht anstrebt, das alle anderen Nationen auch genießen, nämlich das Recht auf Selbstbestimmung. Im eigenen Land, auf dem eigenen Territorium einen Staat zu haben, der in Freiheit lebt. Das war die Idee des Zionismus. Es war von Beginn an nicht so klar, ob die Verwirklichung des Zionismus unbedingt in Zion, also in Palästina, stattfinden soll. Es gibt mehrere Schattierungen des Zionismus der ersten Stunde. Aber weil eben die historische Verbindung zu Palästina, zu Eretz Israel, zum Land Israel, eine sehr wichtige Komponente war in der Aktivität im Alltag des Zionismus, entstand von Beginn an eine enge Beziehung zu Eretz Israel und die Vorstellung von der Rückkehr von Juden aus Europa nach Eretz Israel, nachdem sie vor 2000 aus Eretz Israel, aus dem Land Israel, vertrieben wurden. Das ist die Idee. Man muss selbstverständlich betonen, das ist die Idee, die in Europa entstanden ist. Also die Leute, die diese Idee hatten, haben europäische Vorbilder. Schon die Idee von der nationalen Selbstbestimmung, vom Recht aus auf nationale Selbstbestimmung, Nationalismus, nationale Identität, das sind alles europäische Vorstellungen und das haben Juden in Europa übernommen und versuchten es für sich zu implementieren über diese sogenannte Rückkehr nach Palästina. Das Problem war am Anfang, dass man nur auf Europa schaute oder auf die Antisemiten oder auf die europäischen Gesellschaften und nicht über die Gesellschaft im Eretz Israel oder in Palästina. Dann musste man sich damit befassen, dass in diesem Land auch andere Menschen leben, die keine Juden sind und ganz bestimmt keine Zionisten sind. Und dass man über eine Regelung nachdenken muss. Der Zionismus der ersten Stunde, und das ist der Zionismus bis zum sogenannten Befreiungskrieg oder zum Krieg vom Jahr 48, versuchte, eine Alternative zum Konflikt zu finden. Wir sind hier zusammen mit den Palästinensern. Die Palästinenser finden auch den Weg zu ihrer eigenen nationale Selbstbestimmung. Das ist auch eine Entwicklung, die später kommt. Und wir müssen eine Regelung finden. Und akut wurde diese Frage erst nach dem Ersten Weltkrieg. Vor dem Ersten Weltkrieg hat der Vater des Zionismus, Theodor Herzl, in einem Buch, das er geschrieben hat, eine Utopie, das heißt Altneuland, genau geschildert, wie Juden und Araber gemeinsam in diesem Land leben. Akut wurde es aber nach dem Ersten Weltkrieg, als die Briten das Land als Mandat erhalten haben und eine Politik machen mussten. Und da war die Frage, geht es mit einer nationalen Heimstätte für Juden in Palästina, ohne irgendwie die Araber zu benachteiligen? Und da gab es Bemühungen um ein Nebeneinander. Eine Initiative kam aus der englischen Regierung heraus, aber auch aus der zionistischen Führung. Das war der Zionismus, von dem ich spreche. Ein Zionismus, der säkular ist, offen ist, aufgeklärt ist, mit, wie Sie schon genannt haben, mit sozialistischen Elementen etwas, was eine Zukunft hat. Aber schon in dieser Zeit konnte in der zionistischen Gesellschaft eine Tendenz immer stärker werden, die auf Konflikt oder Aufeinandersetzung setzte, die keine Alternative sah. Nach Gründung des Staates Israels schien es so auszusehen, als ob es eben auf Konflikt immer stehen muss. Die arabischen Staaten haben Israel nicht anerkannt. Israel betrachtet die arabische Welt als Feind. Und deswegen ist man eben im Kopf eigentlich auf Konflikt eingestellt. Aber auch nachdem der Staat gegründet wurde, waren noch die Perspektiven eher offen. Im Jahr 67, das sollte man sich notieren.
Herr Zimmermann, bevor wir so weit nach vorne springen zum Sechstagekrieg im Jahr 67, als arabische Staaten Israel erneut angriffen, würde ich gerne kurz nochmal bei der Staatsgründung Israels bleiben, bitte. Denn zu dieser Geschichte gehört auch, das lernt man bei Ihnen, dass es Schattierungen des Zionismus gab, aber dass am Anfang ein Zionismus vorherrschend war, der eben eine Verständigung mit der arabischen Welt und mit den Palästinensern wollte. Und es war ja auch die UNO, die 48 dann eine Zwei-Staaten-Lösung vorschlug. Israel akzeptierte das und die arabische Welt nicht und die griff dann Israel an. Aber dass das von israelischer Seite nicht vorprogrammiert war, weil, wie Sie schreiben, die Zionisten am Anfang ja vor allem auf Verständigung mit Palästinensern und Arabern aus waren, das geht ja bis heute ziemlich sehr unter. Ne? Dann ist dann die Rede von Israel als kolonialer Bestrebung, von der Nakba als Katastrophe, der gewaltsamen, in Teilen gewaltsamen Vertreibung im Zuge des Unabhängigkeitskrieges, der dann ausbrach, nachdem die arabischen Staaten Israel angriffen und damit verbunden, ja, Israel bis heute das Existenzrecht abzuerkennen. Ja, und in dem Kontext fand ich eben Ihre historischen Einordnungen spannend. Ne? Also die Einordnung des Zionismus als nationale Befreiungsbewegung, die Flucht vor dem Antisemitismus in Europa, ja, dann der Aufbau eines Staates in Palästina, aber dort eben auch die Idee der Verständigung, die dann mit dem Krieg 48 dann immer schwieriger wurde. Aber ja, dass dieser Konflikt eben nicht von Anfang an vorprogrammiert war, das lernt man bei Ihnen im Buch.
Okay, das war nicht der Plan, eine klare Sache. Man muss auch genau sehen, wie es zu diesem Krieg vom 48 gekommen ist. Die UNO entschied über die Gründung von zwei Staaten. Also die englische Mandatsmacht wollte abdanken. Anstelle dieses Mandatsgebiets oder Mandatsherrschaft musste man etwas anderes anbieten. Die UNO hat es angeboten. Zwei Staaten entstehen auf diesem kleinen Territorium. Ein Staat für die Araber, ein Staat für die Juden. Die jüdische Seite hat diesen Vorschlag akzeptiert. War taktisch eine richtige Entscheidung, aber auch strategisch für eine längere Zeit eine richtige Entscheidung. Die arabische Welt wollte das nicht akzeptieren. So kam es zu einem Krieg. Und als die Palästinenser oder die arabischen Staaten den Krieg verloren haben, endete dieser Krieg wie Kriege in der Regel im 20. Jahrhundert. Es endete mit einer massiven Vertreibung. Man muss sich nur klar vorstellen, wie es im Jahr 48 aussah. Drei Jahre früher ging der Zweite Weltkrieg zu Ende mit einer Massenauswanderung, Massenvertreibung in Europa. Vertrieben wurden vor allem Deutsche, die für den Krieg verantwortlich waren, aber auch andere, Polen oder Ukrainer und so weiter und so fort. Also diese Massenbewegung im Zuge eines Krieges oder am Ende eines Krieges war etwas, was nicht überraschend war. Und Ähnliches passierte auch nach diesem Krieg im Jahr 48. Und man muss betonen, auf beiden Seiten, die Araber, die auf dem Gebiet von Israel gelebt haben, wurden zum Teil vertrieben, zum Teil dazu motiviert, das Land zu verlassen. Es gab aber auf dem anderen Teil von Palästina, das jetzt den Arabern gehört, jüdische Siedlungen oder jüdische Ortschaften, die wurden auch vertrieben und ausradiert. Das heißt, wenn man will, sieht man auch, dass es auf beiden Seiten diese Tendenz gegeben hat. Und man wundert sich nicht darüber, weil wir uns in einer Zeit befinden, wo das mehr oder weniger die Schlussfolgerung ist, nach einem Krieg Die Erfahrung der Europäer spielt hier eine wichtige Rolle und diese Erfahrung hat auch eine Bedeutung für das Ende des Krieges im Jahr 48. Das alles besagt noch nicht, dass man nicht zu einer Regelung, zu einer neuen Regelung, zur Verständigung kommen kann. Im Jahr 67, was da passierte? Ein Versuch von der arabischen Seite, Israel anzugreifen. Das ist der sogenannte Sechstagekrieg. Und auch in diesem Krieg haben nicht die arabischen Staaten, sondern Israel den Krieg gewonnen. Aus meiner Sicht ist es ein Pyrrhus-Sieg, weil eben dadurch Gebiete in die Hände Israel gefallen sind, die besonders problematisch wurden. Das sind die besetzten Gebiete. Das sind die Teile Palästinas, die bis zu dieser Zeit, also zwischen dem Krieg 48 und 67, in der Hand Jordaniens war oder unter jordanischer Herrschaft und unter ägyptischer Herrschaft. Ich weiß, das macht die Sache sehr kompliziert. Ein normaler Zuschauer oder Zuhörer schaltet hier ab und sagt, okay, ist nicht so interessant und nicht so wichtig. Ich habe eine Vorstellung, die ist wichtiger. Ich bin Historiker und weiß, wie komplex, wie kompliziert, wie differenziert eine Situation ist. Und das ist eben das, worüber wir jetzt sprechen. Im Jahr 67 kam es zu einem weiteren Krieg. Und dieser Krieg, der formal eigentlich damit endete, dass Israel gewonnen hat, führte dazu, dass Israel sich von nun an mit den besetzten Gebieten von Palästinensern zu befassen hatte. Und da kam eine innere Entwicklung in der zionistischen Führung in Israel, in der zionistischen Ideologie, auch in der öffentlichen Meinung, die für mich so verheerend ist. Nämlich, Gebiete wurden zugewonnen, aus denen man nicht wieder Abschied nehmen will. Also statt das als eine Chance zu betrachten, wir haben gesiegt, jetzt sollen wir mit den Palästinensern, mit der arabischen Welt einen Dialog beginnen, tendierte man dazu, vor allem davon auszugehen, dass es keinen Dialog geben kann. Und zweitens, dass in diesen Gebieten eben man sich ansiedeln oder siedeln muss. Hier war der Punkt, wo die unterschwelligen religiösen Vorstellungen von Zionismus Nachschub erhalten haben, einen Impetus erhalten haben. Und da entwickelte sich eine Tendenz, die den Charakter des Zionismus oder den Charakter des Staates Israels total geändert hat. Und das ist eben das, was Sie auch bereits erwähnt haben. Statt eine liberale, sogar sozialistische, offene Vorstellung vom Staat Israel entwickelte sich eine antisäkulare, religiös orientierte, fundamentalistische, nationalistische Vorstellung vom Staat Israel. Und seit 67 sind schon mehr als 50 Jahre vergangen. Bald sind es 60 Jahre. Das ist Zeit genug, um eine Gesellschaft zu ändern. Nicht nur diese 700.000 Siedler, die sich dort niedergelassen haben, sondern das, was auch in den Köpfen der Israelis sich entwickelt hat oder geändert hat. Die Vorstellung von einem Nebeneinander wurde ersetzt durch eine Vorstellung von ganz Israel. Ein Konflikt wird weitergehen. Es gibt ein ganz Israel. Die Grundlage ist die Verheißung, die biblische Verheißung, das heißt die Religion. Das ist etwas ganz Neues. Und das führt dazu, dass der Konflikt, der vielleicht im Jahr 48 lösbar war, sogar nach 67 lösbar war, und im Jahr 93 noch zu einem Abkommen zwischen Israelis und Palästina führen konnte, dass der sich so als Konflikt verankert hat, dass man aus diesem Konflikt nicht mehr aussteigen kann. Das ist eben die Situation des Jahres 2023. Und ein Beweis dafür ist eben dieser Attacke der Hamas. Hamas geht davon aus, dass Israel illegitim ist, dass man Israel ausradieren muss. die Kontrahenten unter den Palästinensern zählen nicht, also die Autonomiebehörde ist schwach, also kann man Israel angreifen. Und das ist wiederum eine Bestätigung für die Israelis, die immer davon ausgingen, dass die Beziehung zu den Palästinensern ein Konflikt bedeutet, ein Konflikt bis zum bitteren Ende. Und dort stecken wir.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, mittlerweile haben alle Verlosungsgeschenke des letzten halben Jahres und auch die Goodies, die an die Fördermitglieder der StufenagitatorInnen und Apparatschik rausgegangen sind, euch alle erreicht. Viel Spaß damit. Und ja, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um nochmal darauf hinzuweisen, Dissens braucht dringend den Support seiner ZuhörerInnen. Denn ich kann nur für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden, dank meiner Fördermitglieder. Es sind gerade mehr als 1200 Leute, die monatlich mit einer Spende Dissens am Laufen halten. Das klingt viel, aber es braucht tatsächlich noch ein paar Leute mehr, um die Zukunft von Dissens zu sichern. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du es dir leisten kannst, dann mach doch jetzt mit. Du finanzierst damit nicht nur meine Arbeit am Dissens-Podcast, sondern auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Die unterstützen wir ja mittlerweile auch, ihren Podcast Was-Tun auf stabile Beine zu stellen. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungen. Dieses Mal gibt's das Buch von Moshe Zimmermann zu gewinnen, Niemals Frieden, Fragezeichen, Israel am Scheideweg. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem israelischen Historiker Moshe Zimmermann.
Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir wollen auch gleich nochmal auf die palästinensische Seite schauen, weil, wie Sie so richtig sagen, es sind gegenwärtig eben Extremisten auf beiden Seiten an der Macht, die auch durch den Konflikt jeweils immer die Bestätigung suchen und ihn deshalb auch den Konflikt eben suchen, wo es nur geht. Und da wollen wir gleich auch nochmal auf die palästinensische Seite schauen, weil da sehen Sie auch historisch natürlich Fehler und ein bisschen was ist eben ja natürlich auch schon angeklungen. Ich würde trotzdem gerne nochmal einen kurzen Blick auf diese israelische Regierung gegenwärtig, die, ich hatte schon gesagt, sie als die größte Gefahr bezeichnen für das Land Israel selbst, ja, eine rechtsextreme Regierung, die auch diese Ganz-Israel-Ideologie in Teilen ganz offensiv vertritt. Also da sind ja Minister, die dann während des Krieges sagen, okay, jetzt machen wir Gaza platt, machen ethnische Säuberungen, vertreiben die Palästinenser und dann siedeln wir halt dort. Und sie bezeichnen auch die israelische Gesellschaft in ihrem Buch als Geisel der Ganz-Israel-Ideologie. Also können Sie das vielleicht einmal kurz nochmal ausführen, diese Ganz-Israel-Ideologie, was da das Ziel ist, wie das auch verbunden ist eben mit der Siedlungspolitik und was für Leute da in Israel an der Macht sind, weil das ist, glaube ich, schon wichtig zu verstehen, wenn man dann auch über deutsch-israelische Beziehungen und darüber nachdenkt, was kann Deutschland eigentlich tun, um Frieden zu fördern, ja, und auch dadurch die Sicherheit in Israel zu fördern. Wie muss man einen Umgang finden mit so einer Regierung am Ende?
Okay, es geht hier wieder um einen Prozess der Radikalisierung. Bis zum Jahr 67 haben diese Vertreter einer religiösen, fundamentalistischen, nationalistischen Romantik keine Rolle gespielt. Die waren irgendwo unterschwellig zu finden, in rabbinischen Kreisen oder in Kreisen des religiösen Zionismus. Aber die haben dort eine nebensächliche Rolle gespielt. Die Eroberung im Jahr 67 hat eine Schleuse geöffnet für ihre Ideologie, für ihre Werbung, für ihre Politik. Es dauerte 10 Jahre, bis die alte Regierungskonstruktion überrollt wurde. Also früher gab es immer eine Regierung von Sozialdemokraten plus Liberalen plus Nationalreligiösen. Das ist die alte Geschichte. Es dauerte 10 Jahre, bis eben diese Kräfte, von denen wir sprechen, die vorher unterschwellig agierten und seit 67 immer lauter geworden sind, bis die an die Macht kam. Es dauerte 10 Jahre. Dazwischen liegt auch der Yom Kippur-Krieg, ein Krieg, der für viele Israelis eine traumatische Bedeutung hatte, die auch dazu bewegte, sich zu radikalisieren. Kurz im Jahr 1977 kam Menachem Begin, der Führer der Likud-Partei, also der nationalistischen Partei, an die Macht. 30 Jahre lang war Israel unter Herrschaft der Sozialdemokraten. Jetzt kam eine neue Zeit. Und mit dieser neuen Regierung war auch die Schleuse offen für die Siedler, für ihre Ideologie, für ihre erzieherische Infrastruktur. Und seit 77, das sind auch bald 50 Jahre, verfolgen wir eine ständige Radikalisierung auch der Regierungspolitik. Es gibt dort in Anführungszeichen Schönheitsfehler. Ab und zu mal kommt doch die Arbeitspartei an die Macht, aber immer für eine kurze Zeit und immer blockiert von den Nationalisten. Und diese Radikalisierung kommt zum Ausdruck, wenn man die Führungspersonen miteinander vergleicht. Begin ist noch eine blasse Figur im Vergleich mit Ariel Sharon. Also es gab noch einen Shamir dazu, aber nehmen wir dann Ariel Sharon, ein Mann, der bestimmt extremer und radikaler ist als Begin. Und dann kommt die Zeit von Bibi Netanyahu. Wieder, da gab es eine Zwischenperiode mit Herrn Olmert, aber bei Netanyahu ist die Radikalisierung eigentlich vorgeschrieben und vorprogrammiert. Und er hat sich selbst, auch während dieser Zeit, seitdem er zum ersten Mal Regierungschef wurde im Jahr 1996, bis heute, das sind schon bald 30 Jahre, er selbst hat sich radikalisiert. Und diese Radikalisierung führte dazu, dass er bereit war, mit Elementen in der israelischen Politik zu koalieren, die früher tabu waren. Was im Jahr 23 passierte, Januar 23, war ein Tabubruch. Man holt in die Knesset, in das Parlament und noch mehr in die Regierung die rechtsradikalsten Kräfte überhaupt. Das sind israelische, wenn man will, Faschisten oder Rechtsradikale. Die sind stark fundamentalistisch eingestellt. Die Figuren kennen wir. Und wenn man die in die Regierung hineinbringt, wenn man die einlädt, weiß man Bescheid, dass man in eine Situation geriet, aus der man nur mit Krieg herauskommt. Und den Krieg haben wir eben.
Ja. Wollen gleich auch noch einen Ausblick wagen, Herr Zimmermann. Aber vielleicht können wir jetzt doch noch mal kurz auf die palästinensische Seite schauen. Denn Sie haben vorhin schon gesagt, dass natürlich nicht nur auf israelischer Seite heute Extremisten den Ton angeben, sondern auch auf palästinensischer Seite mit der Hamas, ne, mit die auch dieses furchtbare Massaker begangen hat am 7. Oktober. Und noch immer sind ja Geiseln in Hamas-Gefangenschaft und Angehörige fürchten um deren Leben. Eine Organisation, die eben radikal islamistisch fundamentalistisch ist, die die Auslöschung Israels halt im Programm stehen hat, ja, also während da vielleicht auf israelisch fundamentalistischer Seite so eine ganz Israel-Ideologie besteht da halt eine ganz Palästina-Ideologie bei denen, ne? Und das macht natürlich einen Frieden auch unwahrscheinlich mit so einer Kraft an der Macht. Deswegen zwei Fragen. Zunächst einmal eine Frage hin mit Blick auf die Hamas. Da war ja das oder ist das Kriegsziel der israelischen Regierung, die Hamas auszulöschen. Das scheint mehr als unwahrscheinlich, dass das gelingen kann. Dafür ist die viel zu sehr verankert in der Gesellschaft. Braucht es da trotzdem irgendwie einen Sturz oder eine Entwaffnung der Hamas in der Zukunft? Oder denken Sie, dass die Hamas sich auch wandeln kann, wenn man über Szenarien für einen erneuten Friedensprozess nachdenkt? Das ist das eine. Und dann an Sie als Historiker gerichtet, in der historischen Rückschau, welche Fehler hat die palästinensische Seite da gemacht mit Blick auf eine Verständigung, die dann vielleicht auch dazu führten, dass heute eine radikal-islamistische Hamas tonangebend ist? Und da kann man vielleicht die arabische Welt nicht ausklammern. Sie haben eben schon erwähnt, ne, die lange Verneinung des Existenzrechts Israel, den Sechstagekrieg, den Yom Kippur-Krieg und das alles. Genau, aber vielleicht Ihr Blick auf die Hamas heute und Bedingungen für einen erneuten Friedensprozess auf palästinensischer Seite und Fehler in der historischen Rückschau.
Also ich beginne mit der Rückschau. Als Historiker gibt es für mich kein Drumherum. Wenn man sich fragt, wieso die Palästinenser es nicht geschafft haben, entweder den Zionismus zu besiegen oder eine Abmachung mit Israel zu erreichen, liegt es darin, dass die arabische Welt, die vornehmlich muslimisch ist, davon ausging, dass eine jüdische Souveränität im Nahen Osten etwas ist, was man im Prinzip ablehnen muss. Es sind selbstverständlich antikoloniale Töne, die dort zum Vorschein gekommen sind. Es ist aber im Prinzip eine Haltung, die davon ausgeht, dass es nur eine Umma, also nur eine Nation in dieser Region geben kann, und das ist die arabische, und da haben die Juden höchstens etwas zu suchen als Minderheit, als religiöse Minderheit. Also das ist ein Grundproblem. Aber es gab Verhandlungen schon nach dem Ersten Weltkrieg zwischen den Politikern der arabischen Welt und der Zionisten, wo man es versucht hat, doch zu einer Abmachung zu kommen. Es gab auch später Versuche, und es gab, und das ist eigentlich der Höhepunkt, es gab mutige Politiker in der arabischen Welt, die begriffen haben, dass es besser ist, nicht auf ewig auf Konflikt zu setzen, sondern auf ein Miteinander. Also der erste, Anwar Sadat, der Präsident von Ägypten, entschied sich im Jahr 77 nach dem Yom Kippur-Krieg dafür, mit Israel zu verhandeln über einen Frieden. Und er hat es auch erreicht. Und im Rahmen dieses Friedens sprach man auch über die Autonomie der Palästinenser. Und diese Abmachung führte dazu, dass man im Jahr 93 man auch zum Osloer Abkommen kommen konnte. Das heißt, die Palästinenser, die ziemlich stur gegen Israel gekämpft haben, nach 67 eine Organisation geschaffen haben, PLO, die eine Befreiungsorganisation war, aber Terror angewendet hat, um das Ziel zu erreichen. Auch die konnten im Jahr 93 zur Schlussfolgerung kommen, es ist besser, es ist auch machbar, mit Israel irgendwie sich zu verständigen. Neben Israel, den man als Staat anerkennt, oder das man als Staat anerkennt, sollte ein Staat Palästina entstehen. Aber man muss auch die Töne im Hintergrund gut genug kennen. Seit dem Jahr 79 gibt es im Iran eine fundamentalistische Regierung. Die schafft eine ganz neue Situation im gesamten Gebiet. Seitdem spielt Religion eine viel größere Rolle als vorher. Vorher konnte man sagen, geht es um Nation gegen Nation, Nation versus Nation, Volk gegen Volk. Jetzt geht es um Kampf der Religion. Am Anfang, nach dem Kalten Krieg, das heißt 1990, wo Amerika eine sehr wichtige Rolle spielen konnte, konnte man dafür sorgen, dass die Kontrahenten in unserer Region, Palästinenser und Israelis, zusammengeführt werden zu einer Konferenz und dann zu einer Abmachung. Okay. Was aber in den letzten 30 Jahren passierte, war, Amerika ist schwächer geworden, die Kontrahenten von Amerika immer stärker. Die haben kein Interesse daran, zwischen Israel und den Palästinensern eine Verständigung zu erzielen. Und zur selben Zeit wird der Islamismus immer stärker, egal ob unter den Sunniten oder unter den Schiiten. Das heißt, der Fanatismus, der religiöse Fanatismus im Judentum in Israel fand seinen Partner auf der anderen Seite. Ein Partner in dem Sinne, dass man hier auf Konflikt setzt und nichts anderes. In diesem Rahmen konnte sich eine fundamentalistische, sunnitische, terroristische Organisation entwickeln. Und da auch die israelische Regierung nicht an den Erfolg der anderen Kräfte in Palästina interessiert war, konnte sich Hamas immer weiter profilieren, weiterentwickeln, kriegte die Unterstützung aus dem Iran und konnte einen Zeitpunkt aussuchen, um Israel anzugreifen. Also das ist der Zusammenhang, wo Hamas plötzlich seine Rolle spielt. Und da wissen wir Bescheid. All das, was ich beschrieben habe, waren Versuche zwischen Israelis und Palästinenser, ein Nebeneinander oder Miteinander zu schaffen. Je mehr diese israelische Regierung sich entwickelt, je weiter sich Hamas entwickelt, ist die Möglichkeit, eine Verständigung zu erzielen, gleich null. Deswegen hat Hamas angegriffen. Das war ein grausamer Angriff. Das war ein Gemetzel, das war ein Pogrom. Das war etwas, womit man eigentlich als Humanist nicht leben kann. Aber das war zum Teil etwas, was durch diese Entwicklung bis zum 7. Oktober zu erklären ist. Mit Hamas kann man keinen Frieden haben. Eine klare Sache. Höchstens kann man mit Hamas einen Waffenstillstand erzielen. Das gibt es auch, wenn man Islamist und wenn man Fundamentalist ist. Aber nicht mehr. Die Alternative ist klar. Man hätte von Beginn an, das heißt seit dem 7. Oktober, darauf hinwirken müssen, dass anstelle von Hamas in Gaza die Autonomiebehörde wieder die Macht übernimmt. Den Weg dafür zu öffnen, das war nicht im Sinne von Israel. Das hat zwar Biden Israel vorgeschlagen, es wurde abgelehnt und da war wieder eine Chance verpasst. Weil die Chance nur dann entsteht oder eine Möglichkeit wird, wenn auf palästinensischer Seite wie auf israelischer Seite die dominanten Kräfte für Verständigung sind oder für Verständigung zu gewinnen sind. Das ist Hamas auf der einen Seite und Netanyahus Regierung auf der anderen Seite nicht der Fall.
Ja, Sie bezeichnen sich, Herr Zimmermann, in Ihrem Buch selbst auch als konstruktiven Pessimist, ja, weil angesichts der Situation jetzt mit Extremisten auf beiden Seiten und diesem andauernden Krieg, der auch nur weiteren Hass sehen wird, ist natürlich ein erneuter Friedensprozess alles andere als wahrscheinlich. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, wie eine Revitalisierung der Zwei-Staaten-Lösung, mit der beschäftigen Sie sich nämlich auch in Ihrem Buch, wie das aussehen könnte. Denn zuletzt war das ja seit dem Scheitern vom Oslo-Friedensprozess vom Tisch, ja. Jetzt mit dem Massaker vom 7. Oktober, dem Hamas-Massaker in Israel, aber auch dem brutalen und enthemmten Krieg in Gaza, rückt das jetzt wieder auf die Tagesordnung und wird auch im internationalen Rahmen von vielen wieder gefordert. Es braucht jetzt wieder eine Initiative für eine Zwei-Staaten-Lösung. Und gleichzeitig, darüber hatten wir auch schon gesprochen, sehen wir schon, dass die Fakten on the ground schon dem sehr widersprechen, der Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. Also zum Beispiel im Westjordanland diese 700.000 SiedlerInnen, auch während des Krieges, im Schatten des Krieges, ist es da wieder zu Siedlergewalt gegen Palästinenser und zu Vertreibungen gekommen, auch gedeckt oder toleriert von der israelischen Regierung und vom Militär. Also die Fakten on the ground, die Tatsachen on the ground, die lassen eine Zwei-Staaten-Lösung, wenn auch wünschenswert, als krass unwahrscheinlich erscheinen. Sie widmen sich selbst in Ihrem Buch der Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung und haben da auch ja ein paar Ideen, die ich so noch nicht gelesen hatte. Genau, aber vielleicht können Sie mal ausführen, warum halten Sie an dieser Zwei-Staaten-Lösung fest und was sind so die Knackpunkte, über die man dann nachdenken muss?
Ich gehe davon aus, dass die Zwei-Staaten-Lösung die einzige legitime Lösung ist, gestützt auf die Regeln der internationalen Gemeinschaft. Die Idee war ja eine Idee der UNO. Die UNO hat darüber bestimmt. Das ist die Grundlage. Es gibt selbstverständlich diejenigen, die behaupten, also auch eine Entscheidung der UNO ist illegitim oder kann illegitim sein. Und diejenigen, die dafür plädieren, dass man jetzt eine ganz neue Global South Politik betreibt, dass die selbstverständlich all das, was im Jahr 47 passierte, ignorieren können. Aber meines Erachtens kann man diese eher destruktive Alternative nicht akzeptieren. Die einzige Alternative, die konstruktiv ist, ist die Fortsetzung des Prozesses, der im Jahr 1947 begonnen hat. Die Zwei-Staaten-Lösung, die internationale Gemeinschaft hat das akzeptiert, hat es angeboten, kann es auch unterstützen. Das ist eine prinzipielle Frage. Und wenn man das Prinzip akzeptiert, bedeutet es, wir haben einen Staat Israel und wir sollen auch einen Staat Palästina haben für Palästinenser beziehungsweise für Araber. In Prinzip. Alle anderen Fragen sind praktische Fragen. Und mit den praktischen Fragen muss man sich selbstverständlich praktisch auseinandersetzen. Wenn die Leute so eine vage Vorstellung haben von zwei Staaten, die eigentlich ethnisch sauber sind, eine jüdische Ethnie macht Israel aus und der palästinensische Ethnie macht Palästina aus, dann hat man selbstverständlich eine Realität heute, die so etwas kaum möglich macht oder kaum zustande bringen kann. Das heißt, man muss hier praktisch über andere Umwege denken. Und was ich vorgeschlagen habe, war eben ein Staat, der einer Nation gehört, oder ein Nationalstaat muss nicht homogen sein, ethnisch homogen. Und ein Beispiel haben wir schon. Im Staat Israel leben jetzt mehr als 1 Million Araber oder Palästinenser, je nachdem, wie man sich nennen will. Das heißt, eine große nicht-jüdische Minderheit, die ist gleichberechtigt, mindestens formal, die kann sich hier entfalten, kann sich entwickeln. Wieso denn nicht auch eine jüdische Minderheit in Palästina? Vorausgesetzt, es läuft parallel. Die arabischen Bewohner des Staates Israel sind israelische Staatsbürger. Da können Juden, die in Palästina wohnen, palästinensische Staatsbürger werden. Das heißt, auch hier gibt es nicht nur das Prinzip, es gibt einen Ausweg, es gibt eine Möglichkeit, hier eine Lösung zu finden. Nicht, das ist mir klar, nicht mit den Siedlern, die wir heute kennen. Ein Siedler, der in Bethel oder in Hebron lebt und davon ausgeht, dass dort nur israelische Souveränität herrschen muss, der passt nicht zu diesem, zu dieser Zwei-Staaten-Lösung, von der ich spreche. Das ist aber die große Aufgabe, jetzt hier eine Lösung zu finden. Deswegen habe ich mich als konstruktiver Pessimist beschrieben. Ich bin Pessimist, ich weiß Bescheid, also wie schwer es ist, mit diesen Siedlern eine neue Politik zu starten oder einen neuen Weg zu suchen. Aber ich versuche mindestens konstruktiv zu denken. Es gibt die Alternative. Und dann gibt es auch weitere praktische Stufen. Also diese Trennung von zwei Staaten voneinander, rein säuberlich, die Souveränität hier und die Souveränität auf der anderen Seite, das ist nicht mit der Zwei-Staaten-Lösung vereinbaren, von der ich spreche. Das muss selbstverständlich eine Konstruktion werden, die es ermöglicht, eine Zusammenarbeit, mindestens im Wirtschaftsbereich, aber auch im Bereich der Gesetzgebung zu schaffen, eine Zusammenarbeit im Rahmen einer Föderation oder einem Rahmen Kooperation oder irgendeine Idee, die über die Grenze hinausschaut. Also die Grenzen können nicht heilig sein. Die Grenzen sind nicht das Allerwichtigste. Am wichtigsten ist die Tatsache, dass man zwei Staaten gründet, im Prinzip. Und wie die zwei Staaten sich dann entwickeln, das hängt vom Dialog zwischen den Kontrahenten beziehungsweise zwischen den Partnern. Und da kann man am Ende des Prozesses etwas erreichen, was ganz anders sieht als das Land im heutigen Zustand. Ich habe immer Europa vor Augen. Europa ist ein Gebilde, wo Nation, souveräne Nation nebeneinander leben. Und die kämpften immer um die Souveränität und kämpften auch um ihre nationale Identität. Aber nach der großen Katastrophe von 33 bis 45 hat man erfahren, dass man hier diese Politik revidieren muss. Die Nationalstaaten wurden nicht aufgegeben, aber die wurden in einem größeren Rahmen abgefangen oder eingegliedert. Wenn man das Prinzip akzeptiert, wie die Europäer, dass man Teile der Souveränität abgeben kann, zugunsten eines größeren Gebilde. Was heißt in Europa Europäische Union? Das sind nicht die United States of Europe, das ist ein originelles Geschöpf. Wenn man so etwas akzeptiert, auch für den Nahen Osten, dann kann man diese Zwei-Staaten-Lösung auch in Taten umsetzen. Auch wenn es im Moment so aussieht, als ob diese Lösung aussichtslos ist.
Ja. Danke Ihnen, Herr Zimmermann. Eine Union von Israel und Palästina, das ist doch eine schöne Vorstellung, auch wenn es gegenwärtig natürlich Pessimismus angebracht ist. Bringt mich zu meiner letzten Frage. Ich würde gerne nochmal mit Ihnen blicken auf die Stimmung in Israel selbst. Also mit einer Netanjahu oder mit so einer nationalistisch-religiös-extremistischen Regierung wird so einen Frieden nicht zu haben sein. Ne? Deswegen so ein Blick darauf, was es eigentlich braucht, um in Israel wieder frischen Wind für die Linke zu bekommen, dass wir da wieder politische Kräfte in der Mehrheit sehen, die an so einem Friedensprozess mitwirken und interessiert sind. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt eine kleine Antikriegsbewegung, die vielleicht jetzt auch aufgrund der Kriegsmüdigkeit am Wachsen ist. Das ist eine Antikriegsbewegung, die leider auch von der internationalen oder globalen Linken sehr allein gelassen wird. Also zum Beispiel habe ich jetzt davon gelesen, dass es aus den BDS-Kreisen einen Boykottaufruf gegen Standing Together gab. Und das ist eine Graswurzelbewegung von jüdischen und palästinensischen Israelis, die lauteste Stimme in Israel selbst für einen Waffenstillstand und einen neuen Friedensprozess ist. Also das wirft leider auch nochmal ein Schlaglicht auf den Antisemitismus in der globalen Linken etwa. Aber wenn Sie jetzt mal auf Israel selbst schauen, was muss da passieren, dass die Stimmen für Frieden wieder lauter werden? Und woraus ziehen Sie vielleicht auch bei allem Pessimismus, der angebracht ist, auch vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass die Dinge nicht schlimmer werden, sondern besser?
Also erstens muss es auch außerhalb Israel passieren, dass man diese Art von dummer Prinzipienreiterei überwunden wird. Also wenn man als BDS die israelischen Universitäten boykottiert, also die Orten der Initiative für eine Verständigung. Und wenn man um den Biyachad, also Standing Together, boykottiert, dann ist es ein Schuss in das eigene Leib, wenn man will. Also das ist aus meiner Sicht entweder rein bösartig oder dumm. Da müssen auf der anderen Seite, also außerhalb Israel, Kräfte stark genug sein, um sich auf die Seite der Friedensbewegten zu stellen. Sonst ist man isoliert und sonst ist das Argument der Hardliner immer in Kraft. Seht euch die Welt an, es sind Antisemiten, es ist BDS, das sind die Leute, die sogar die Friedensbewegten in Israel boykottieren. Also dürfen wir von unserer Politik nicht aussteigen. Das ist eine Sache. Wenn wir jetzt auf Israel schauen, und Sie haben gesehen, in meinen Ausführungen beziehe ich mich hauptsächlich auf das, was in Israel passiert. Das ist meine Sache, das ist meine Gesellschaft. Dort versuchen wir, etwas zu bewirken. In Israel muss man selbstverständlich die Kräfte unterstützen, die für eine offene, für eine säkulare, für eine liberale Demokratie stehen. Wie tut man das? Daher mein Pessimismus. Die Infrastruktur, die erzieherische Infrastruktur, die Sozialisierung in Israel lief mit der Zeit, wie ich schon beschrieben habe, immer mehr und mehr in die entgegengesetzte Richtung. und das wieder zurückzurollen, wieder gut zu machen, ist besonders problematisch, weil die Kräfte, die für diese Reform sind, so klein sind oder so schwach sind im Staat Israel. Was getan werden muss, ist klar. Wir brauchen jetzt eine andere Erziehung, eine andere Sozialisation, eine andere Vorstellung von der Beziehung zu unseren Nachbarn. Eine klare Sache. Wie man das auf die Beine stellt, ist jetzt die praktische Frage. Und diese praktische Frage kann ich leider nicht beantworten. Deswegen sind wir eben da. Diejenigen, die nicht aufgeben, die hoffen, dass auch mit Hilfe aus dem Ausland diese Richtung unterstützt wird. Also wenn das Ausland oder die internationale Gemeinschaft indifferent ist und wenn die internationale Gemeinschaft sich hinter blöde Slogans stellt, from the rivers to the sea, das heißt, dass wir eigentlich Israel loswerden wollen oder die Juden in Israel loswerden wollen, dann kriegt man in der israelischen Gesellschaft nicht genügend Unterstützung oder Anregung für einen neuen Weg. Und am Ende muss ich betonen, die Erfahrung in Europa ist die Erfahrung der Katastrophe. Die Deutschen haben ja ihre Einstellung zur Politik geändert, nachdem sie den Krieg verloren haben im Jahr 45, nachdem die Katastrophe kam. Millionen von Toten, Millionen von Vertriebenen, eine echte Katastrophe. Und was ich nur hoffen kann, ist, dass Israel nicht eine ähnliche Katastrophe braucht, um einen neuen Weg zu gehen. Weil wir auch wissen, eine Katastrophe im Nahen Osten sieht anders aus als eine Katastrophe in Europa. Deutschland auszumerzen war nie die eigentliche Frage. Israel auszumerzen ist noch eine Vorstellung, die relativ populär ist. Deswegen kann ich nur hoffen, dass bevor es zur nächsten großen Katastrophe kommt, dass die konstruktiven Kräfte in Israel und die hilfsbereiten konstruktiven Kräfte außerhalb Israel gemeinsam etwas unternehmen, um den neuen Weg oder den Weg neu zu ebnen für eine neue Lösung.
Herr Zimmermann, vielleicht noch eine klitzekleine, schnelle Nachfrage zur internationalen Verantwortung und Verantwortung vielleicht von allen Leuten auch, die uns zuhören. Haben eben auch den Blick ja auf die globale Linke geworden. Vielleicht können wir nochmal ganz schnell, weil Sie sich da auch ja sehr viel mit beschäftigen, auf Deutschland explizit schauen. Zum einen auf die Bundesregierung. Da schreiben Sie in Ihrem Buch auch von der sogenannten deutschen Staatsräson. Ne? Das kennen wir ja, dass Merkel gesagt hatte, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Das stellt natürlich, lässt viele Fragen offen, inwiefern Israels Sicherheit auch mit der Sicherheit der Palästinenser verbunden ist. Da hätte mich mal kurz interessiert, wie bewerten Sie da die Politik der Bundesregierung jetzt in dem konkreten Konflikt und vielleicht auch im Allgemeinen gegenüber Israel, aber auch im Speziellen gegenüber dieser rechtsextremen Regierung, die wir da haben? Das ist die eine Frage. Was wünschen Sie sich da von der Bundesregierung oder von Deutschland auch von der Außenpolitik in Zukunft? Also das ist die eine Frage. Und die andere Frage so zieht so ein bisschen darauf ab, auf unsere Zuhörenden, denn wir erleben auch in Deutschland eine enorme Polarisierung, einen selektiven Humanismus. Ja, also Antisemitismus auf der einen Seite, die Aberkennung des Existenzrechts Israels, ne, in so einem postkolonialen Antisemitismus, gleichzeitig aber auch eine Instrumentalisierung von Antisemitismusvorwürfen, dass dann jüdische Intellektuelle ausgeladen werden, rassistische Repression gegen palästinensische Diaspora etwa. Also diese beiden Ebenen erleben wir auch hier in Deutschland. Was wünschen Sie sich in dieser unglaublichen Polarisierung, die kaum Zwischentöne und Verständigung zulässt, selbst im Diskurs, die auch hier von einem Lagerdenken dominiert ist? Was wünschen Sie sich da vielleicht von den Leuten, die uns zuhören und vielleicht an ihren jeweiligen Orten dafür genau Zwischentöne möglicherweise sorgen können? Genau, also die zwei Fragen, schnell, entschuldigen Sie, aber es ist so wichtig, Ihre Stimme. Was wünschen Sie sich von der Bundesregierung? Wie bewerten Sie die gegenwärtige Politik der Bundesregierung? Und was wünschen Sie sich von den Zuhörenden mit Blick auf Verständigung?
Bevor ich zur Bundesregierung und zur Bundesrepublik komme, die internationale Gemeinschaft, die macht immer denselben Fehler. Die reagiert erst, wenn eine Katastrophe stattgefunden hat oder wenn die Schlagzeilen über etwas erzählen. die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft war, auch in Anführungszeichen ruhigen Zeiten dafür zu sorgen, dass Israelis und Palästinenser sich miteinander verständigen. Das hat man irgendwie verdrängt als Thema. Das hat man ignoriert. Und dann ist man überrascht, dass am Ende noch eine Katastrophe kommt. Und man reagiert dann dementsprechend gereizt, überhastig, nicht konstruktiv. Ja, Israel auszuradieren oder Israels Recht, Existenzrecht abzusprechen, das ist eine sehr radikale Reaktion. Israelis wundern sich darüber, wie man überhaupt dazu kommen kann. Welch ein Staat ist in einer Lage wie Israel, wo man immer sich rechtfertigen muss, um die Existenz des Staates, auch wenn es um Staaten geht, die kriminell sich benehmen in der internationalen Gemeinschaft oder im internationalen Umfeld. Das zum einen. Also die Gutmenschen, die plötzlich jetzt sich aufregen, um die Leute von Gaza zu beschützen, hätten sich schon früher bewegen müssen und nicht mit einem Vorschlag wie schafft Israel ab, sondern mit dem Versuch zwischen Israel und Palästina etwas Konstruktives zu schaffen. Seit 2014 gibt es so etwas nicht. Obama hat aufgegeben und 10 Jahre ist Stillstand. Da kommt immer die Katastrophe. Dann zu Deutschland. Deutschland ist verpflichtet, für Israels Sicherheit zu stehen. Israels Sicherheit ist ein Teil der deutschen Staatsräson. So heißt es seit dem Jahr 2008. Richtig, das ist eine Verpflichtung. Nicht nur, weil Deutschland von früher Juden umgebracht hat, in Massen, also den Holocaust, oder nur, weil Deutschland Juden vertrieben hat, wie meine Familie, sondern weil Deutschland ein Teil der internationalen Gemeinschaft ist, der westlichen Wertgemeinschaft, und weil man auf diese Art und Weise für die Sicherheit Israels stehen muss. Die Sicherheit Israels ist dadurch garantiert, dass Israel mit den Palästinensern und neben den Palästinensern leben kann. Das heißt, für die Sicherheit von Israel zu garantieren, bedeutet nicht, Waffen zu schaffen, bedeutet nicht, Soldaten in die Region zu schicken, sondern sich ständig darum bemühen, dass zwischen Israel und den arabischen Staaten, zwischen Israel und den Palästinensern, es zu einem Dialog kommt. Das ist die Aufgabe. Und diese Aufgabe hat man nicht ernst genug genommen. Und diese Aufgabe muss man auch jetzt ernster nehmen. Und das ist die Aufgabe von Deutschland im Rahmen der EU, im Rahmen der UNO, im Rahmen der internationalen Gemeinschaft. Und das ist ganz kurz die Antwort auf diese Frage. Und die extremen Parolen, die man heute benutzt, sind selbstverständlich das Gegenteil von konstruktiv. Diejenigen, die Israel ausradieren wollen oder diejenigen, die gegen die Rechte der Palästinenser auf einen Staat sind, agieren in eine Richtung, die also sehr weit von konstruktiv ist, destruktiv eben. Und das sollte man eher meiden statt unterstützen. Summa summarum, die Leute, die mit Slogans herum skandieren, sollen etwas differenzierter die Lage beobachten, sich etwas besser informieren. Man sieht es, dass die Information meistens fehlt. Die Leute glauben an etwas, ohne darüber zu wissen. Weiß man mehr Bescheid, kann man konstruktiver sein. Nicht unbedingt für die eine oder für die andere Seite, sondern für die Sache selbst.
Ja, ich hoffe, wir konnten mit diesem Gespräch auch einen kleinen Beitrag dazu leisten und ich halte auch alle an, in Ihr hervorragendes Buch Niemals Frieden, Fragezeichen Israel am Scheideweg, reinzulesen. Herr Zimmermann, Ihnen möchte ich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so lange auch, um mit mir hier über das Thema zu sprechen im Dissens-Podcast. Danke Ihnen vielmals.
Ich bedanke mich. We'll be right back.
Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der israelische Historiker Moshe Zimmermann. Wenn ihr euch für ihn als Person, seine Arbeiten oder sein aktuellstes Buch, über das wir hier gesprochen haben, interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier. Hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.